together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
Bloopers?
Ja, Bloopers.
Was wir bis jetzt gelernt haben, wir brauchen ein Intro. Was wir schon gemacht haben, ist unserem Mikrofon einen Namen gegeben. Trommelwirbel!
Es heißt Jimmy.
Jimmy steht zwischen Christiane und mir und unsere Technik sollte auch soweit funktionieren, dass wir schon mal beginnen können.
Worum soll es also gehen? Wir wollen die Menschen in unserer Facebook-Freundesliste besser kennenlernen. Wir wollen unsere Nachbarschaft besser kennenlernen. Wer sind diese Menschen überhaupt? Was bewegt sie? Was prägt sie? Und vor allem, was ist ihre Geschichte?
Es ist bei Christiane und mir sehr naheliegend, dass es etwas Politisches ist. Aber genau darum soll es diesmal nicht gehen. Es soll nicht darum gehen, was man für politische Wünsche oder Ideen hat, sondern es soll um die Menschen gehen. Ihre Geschichte, was sie sich so überlegt haben, wie sie so dem geworden sind, was sie lustig finden.
Oder traurig finden.
Was für Kindheitserinnerungen sie haben.
Und mit wem sie sich gerne mal unterhalten würden.
Warum es aber auch geht ein bisschen, ist, dass Menschen unsere Namen oft nicht so hinbekommen. Und damit wollen wir heute beginnen. Gegenüber von mir sitzt Christiane, die meistens Christine genannt wird oder Katharina, aber in Wahrheit heißt sie Christiane.
Und mir gegenüber sitzt die Brenda, die mit Vorliebe Anna genannt wird oder auch Annal. So heißt sie aber nicht, sie heißt Brenda.
Also haben wir das Wichtigste schon mal gemacht. Wir haben unser Mikrofon vorgestellt, Jimmy, uns zwei und was wir so machen wollen. Demnächst gibt es dazu mehr. Also bleibt uns nur mehr zu sagen.
Bis zum nächsten Kaffee.
Okay. So, also wir kommen jetzt zum zweiten Teil, nämlich The One You Never Heard. Und wir haben jetzt einmal, also wir haben diese Serie jetzt öfters gegeben, weil wir haben viele, viele Teile, die ihr noch nicht gehört habt. Anonymen Alkoholikern, das ist dieses Ich bin immer Alkoholiker.
Ja.
Ich höre einen Podcast von einem Amerikaner, der von sich sagt, er ist Alkoholiker und er hat ein Drogenproblem gehabt. Und er sagt aber, er wird immer Alkoholiker bleiben, weil er könnte jede Sekunde sich vorstellen, zum nächsten
zu nehmen
und einfach sich wegzuschießen.
Genau.
Und das wird sich auch nicht ändern.
Ja, aber wenn das seine eigene Definition ist, dann finde ich das super. Wenn er aber damit stigmatisiert wird von allen anderen rundherum und quasi als anormal wahrgenommen wird, weil er mal vor 20 Jahren Alkoholiker war und seit 20 Jahren trocken ist. Und es gibt solche Leute, glaubt's mir's. Ja? Na, der wird nicht eingestellt von dem Wismar Thomas, der war ja noch bei der Alma-Firma und da und dort. Und die haben eine Zeit ihres Lebens. Und das finde ich dann verwerflich. Wenn der selber sagt, ich bin so gefährdet, wenn ich da wieder hingehe und haben einen Achtelrentner, dann ist er eh sehr reflektiert. Mhm. Ja? Dann kann er eh von sich behaupten, was er will. Und er macht das ja auch aus einem guten Antrieb heraus. Ja? Und er unterhält ja sogar auch Leute anscheinend noch damit. Ja?
Ich finde das total spannend, weil er so offen damit umgeht.
Ja.
Und der hat erzählt zum Beispiel, wenn er mit seiner Frau essen ist, und sie trinkt dann ein Glas Wein und lässt dann Schluck über. Er könnte ausflippen.
Ja.
Weil er versteht das nicht, wie kann man das machen? Aber das sind schon so Vorgänge.
Aber als Comedian.
Nein, ich sage das ganz ernst. Also das sind schon Vorgänge, die man als Nicht-Alkoholkranker, wo man sich denkt, wie kommst du auf die Idee?
Den triggern halt, ja.
Ja, und also das sind so Sachen, die er erzählt. Und interessant bei ihm ist, was er erzählt, ist, dass seine Frau auch in einer parallelen Gruppe ist bei anonymen Alkoholikern als Angehörige.
Ja, ganz wichtig. Ganz wichtig.
Und das ist meine nächste Frage, wie man als Angehörige mit Menschen umgeht, die in Behandlung sind oder psychisch krank sind.
Ja, auf alle Fälle sich genauso Hilfe holen wie der Erkrankte selbst, unter Anführungszeichen, weil also das Ganze ist ein System, das sich selber stützt. Und man kann sich vorstellen, wie eine Mutter zum Beispiel von einem zum Beispiel paranoid schizophren erkrankten Jugendlichen, die ein Leben lang quasi sich um diesen, oder zumindest sehr, sehr lange, um ihr Kind kümmert, was das mit einem selber macht.
Mhm.
Ja? Das heißt, das ist dann quasi eine Co-Erkrankung. Ja? Das ist ja schon etwas, die agiert ja auch nicht mehr normal. Die reagiert ja auf Sachen, wo ein normaler Mensch vielleicht nicht einmal hinschaut oder sonst was. Mhm. Ja? Und dass man da den Faden nicht verliert und da den richtigen Blickwinkel beibehält, ich glaube, das ist unglaublich, nicht notwendig, aber sehr unterstützend, wenn da ein Helfersystem bei der Hand ist. Und deswegen haben wir auch, es gibt Angehörigengruppen, es gibt Familiengruppen, unglaublich, unglaublich. Also oft ist es so, dass die mit dem Jugendlichen oder mit dem Erkrankten, kann ja auch ein Erwachsener sein, zusammenleben, denen geht es ja oft weit schlechter als dem Erkrankten selbst, der medikamentös dann eh eingestellt ist und der vielleicht seine Welt gar nicht so oder noch nie so wahrnehmen hat können, wie wir sie wahrnehmen. Mhm. Das war das prägendste Erlebnis, das ich jemals gehabt habe, wie ich auf die Akutpsychiatrie gekommen bin. Da war eine Riesenaufregung und einen 16-jährigen Paranoid-Schizophrenen haben es gerade. Damals gab es noch die Fixierbetten und die Gitterbetten, die haben den dort festgeschnallt, 5 Punkte fixiert, also das war eine Katastrophe, haben den mit Haldol vollgepumpt, also mit einem ganz schweren Medikament und dann hat der Arzt gesagt, geh da rein und kümmere dich dabei um ihn, also vollkommen ein bisschen fahrlässig. Mhm. Ja. Da war ich gerade den zweiten oder dritten Tag dort und habe mich halt neben den hingesetzt und mit dem war nichts anzufangen, der war komplett daneben. Ja. Und ich glaube, das waren dann ungefähr eine Woche später, haben sie den dann abgeschirrt und der war wieder ansprechbar. Ich bin noch immer bei dem Bett gesessen, nicht eine Woche durchgehend, aber jeden Tag halt einmal hingeschaut und plötzlich fängt er an mit mir zu reden und sagt, was ich mir erdreiste, dass ich mich da hersetze und ihn da beobachte quasi. Und ich sage, boah, eigentlich, ich bin jetzt da, um mit dir nur zu reden, geht's dir eh gut oder so irgendwas. Und er hat dann eine Anklage vorgebracht, so quasi, wieso habt ihr mich nicht in diesem Zustand belassen, den ich kenne, in diesem wirren Zustand. Okay. Er hat Stimmen gehört und so weiter. Wenn er keine Stimmen hört, war das für ihn bedrohlich und nicht mehr seine Welt. Das heißt, wir maßen uns an, irgendwie zu entscheiden, was für denjenigen gut oder schlecht ist. Ja? Mhm. Und deswegen bin ich auch immer dazu hingegangen, auch als Psychotherapeut, nicht jetzt zu heilen, sage ich jetzt einmal, natürlich ist das meine Aufgabe, ja. Aber immer nur bis dorthin zu heilen, wo derjenige sagt, das ist gerade noch erträglich an Heilung. Mhm. Ein wirklicher Weißkittelarzt, der pumpt den halt voll mit Medikament und der ist dann wieder hergestellt, wenn er klar spricht und seine Ziele und so weiter. Aber für die meisten Menschen ist das gar nicht das Maß der Dinge, sondern die wollen noch eine gewisse Art von, zum Beispiel bei Schizophrenie, eine gewisse Art von Stimmen hören, weil das vertraut ist, dass er die hört. Und wenn das weg ist und ich mache es mit Medikamenten weg, dann lebt er nicht mehr in seiner Welt. Ja? Und da muss man halt unglaublich feinfühlig sein, was will denn ein Mensch überhaupt von mir? Und am Anfang diese Anamnese zu erheben und wirklich nachzufragen, warum bist du da? Ja, nicht, was die anderen wollen. Was willst du? Ganz. Und dann frage ich nochmal nach der dritten Stunde, ist es das, woran wir arbeiten? Ja, dass wir ganz klar am Punkt sind. Ansonsten, das ist seine Psychotherapie, die ist ja auch sehr intim und vertraulich natürlich. Ne? Und wenn er mit etwas rausgeht, was er nicht wollte, dann habe ich auch versagt. Ja? Und dann ist es nicht das Ziel, zumindest das er angestrebt hat.
Wie stehst du überhaupt zu Medikamenten?
Bei schweren Erkrankungen glaube ich schon sehr notwendig, weil es einfach Leid vermindert. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Und so schnell wie möglich weg, wenn es geht. Ganz einfach.
Also bist du nicht so dieser Typ, so einmal vorerst haben wir die Leute mit Beruhigungstabletten vollpumpen.
Nein, zuerst schauen wir das einmal an, wenn ich merke, der ist in einer ganz schweren Depression drinnen und der fragt jedes Mal nach, was ich gemeint habe oder sonst was, dann ist er nicht bei der Sache. Und wenn er nicht bei der Sache ist, dann kann er nicht mitdenken und wenn er nicht mitdenken kann, dann hilft ihm dieses Gespräch relativ wenig. Ja. Ja? Und das kann ich mir 5-mal anschauen und dann hat er quasi eine gewisse Menge an Geld bezahlt und ich denke mir, ja, aber irgendwie kommen wir nicht weiter. Und dann ist es schon super, wenn er einen kleinen Aufheller nimmt, sage ich jetzt einmal, gestützt eine Zeit lang, bis quasi die internen Prozesse einsetzen können, dass das Gehirn wieder eine Dynamik entwickelt, sich selbst zu heilen. Psychotherapie kann Medikamente ersetzen, ja, weil es genauso Endorphine ausstößt, weil es genauso dazu anregt, wieder glücklicher zu werden und dann beginnt halt ein ganz anderer Kreislauf zu wirken und dann kann man wieder quasi halbwegs ohne Medikamente herstellen.
Ich finde Fotografie wahnsinnig spannend. Mhm. Ich finde Fotografie, also ich fotografiere gerne Leute auch polierte Porträtaufnahmen. Mhm. Weil es bei Porträtaufnahmen auch immer so interessant ist, dass ja Leute, die nicht geübt sind,
ja,
wie sich die entwickeln können vor einer Kamera. Und ich finde es schön, dass Leute sagen, ich bin nicht fotogen oder ich schaue nicht gut aus auf Fotos.
Das gibt es nicht.
Und das gibt es nicht, genau. Das bin ich auch der Meinung. Ich finde es immer so wahnsinnig schön, Leuten eine Freude damit zu machen, ihnen zu zeigen, wie sie sein können.
Das stimmt.
Und wie sie andere sehen können vor allem.
Ja, ich finde das auch ganz spannend, weil ich stimme dir da voll zu. Es gibt es nicht, dass es Leute... Ja, natürlich gibt es Leute, die ein bisschen natürlicher vor einer Kamera sind und es gibt Leute, die einfach noch nicht so selbstsicher sind vor einer Kamera. Aber jeder ist fotogen. Da kommt es wirklich nur auf das Setting und den Fotografen oder die Fotografin an. Mhm. Und wie sie das Ganze arrangieren, dass sich die Person wohlfühlt. Mhm. Also ja, es ist ganz spannend und es hat ein paar spannende Aspekte, so polierte Aufnahmen und so ein Setting, wo du einfach spielen kannst mit Licht und mit Schatten und mit Pose und was auch immer. Mhm. Habe ich auch schon mal gemacht, finde ich auch ganz witzig. Mhm. Aber ich finde halt so für mir persönlich macht es mehr Spaß, wenn ich Leuten... Also wenn ich Leute beobachte und fotografiere.
Ich verstehe total, weil mir macht total Spaß im Urlaub. Das gehört für mich mehr dazu, als eine Top-10-Liste an Dingen abzuarbeiten. Mhm. Macht mir das mehr Spaß, mich in ein Kaffeehaus 3 Stunden zu setzen und einfach zu beobachten, wie die Welt funktioniert dort. Weil ich finde, man nimmt mehr mit davon, wie ein Land oder Gesellschaft in einem Land funktioniert, dort, als wenn ich jetzt in jedes Museum gegangen bin, dass da in seiner Top-10-Liste steht. Das stimmt schon. Ich mag ja total gern, also ich mag wirklich gern diese wahnsinnig gestellte Porträtfotografie, weil ich finde das total interessant, wenn du Menschen in neue Rollen reinzwingst.
Ja, wenn du jetzt sagst, du musst das jetzt so machen und sie sind so, okay.
Ja, und ich bin zum Beispiel, wenn ich Porträt fotografiere, ich bin sehr, sehr bösartig. Also
wirklich?
Ja, nein, ich bin sehr bestimmend.
Nein, ich nick nur so. Unauffällig.
Nein, ich bin sehr bestimmend, weil...
Das bin ich aber auch. Ich sag das auch so, du hältst jetzt deinen Kopf so und du machst jetzt das so und machst nicht anders.
Genau, weil ich auch finde, man muss eine andere Beziehung zueinander haben bei so einer Fotografie. Und ich mag das dann auch wirklich, die Leute in so Rollen reinzuzwingen, wo sie sich selbst gar nicht sehen.
Das stimmt. Ich finde es auch ganz witzig, weil... Viele sind ja total skeptisch, wenn sie fotografiert werden.
Voll.
Und du kannst zum Beispiel, du kannst eine Pose, die komplett unnatürlich ist, sagen wir mal, du streckst deinen Hintern total raus und irgendwie die Schultern total zurück und das schaut total merkwürdig aus, wenn du dich in Person dann so siehst. Aber auf dem Foto wirkt das ganz anders.
Ja, total.
Und das heißt, es kann dann eigentlich so, es kann dann besser aussehen, wenn du so merkwürdig dastehst auf dem Foto. Und in echt schaut es halt schräg aus. Aber natürlich sieht es die Person, die fotografiert, ja ganz anders. Und ich finde es dann auch ganz spannend, wenn Leute, das war nämlich schon ein paar Mal so, wenn Leute so sagen, ah, das ist jetzt irgendwie komisch, ich so, mach's einfach mal und ich zeig's dir dann. Und dann reden wir. Ich schon, wenn ich ihnen zeigen will, hey, so schaut das dann auf dem Foto aus. Und dann sagen sie, okay, das schaut besser aus.
Ich zeig Foto, nein, ich mach's das deswegen nicht, weil ich finde, es oft auf der Kamera nicht so ausschaut, wie ich es im Kopf schon weiß, dass es auch schon wird, wenn ich es bearbeite. Mhm. Und ich zeige die Fotos immer noch fertig her, weil ich die Leute nicht enttäuschen will.
Bearbeitest du die sehr stark?
Unterschiedlich, machen wir schon, ja.
Ich bearbeite Fotos nicht so viel.
Also ich mag wahnsinnig starke Schwarz-Weiß-Kontraste.
Da habe ich ein paar Fotos, die mir da gefallen.
Ja, aber ich finde das auch total spannend, weil dass du Menschen zu anderen Menschen machst und sie zeigst, wie unterschiedlich sie sein können. Mhm. Und da geht es gar nicht darum, um da eine Modelstruktur rauszubringen, sondern es geht für mich darum, jeder Person zu sein, dass sie viel, viel, viel mehr Facetten zeigen kann und sein kann, als sie von sich selbst glaubt.
Ja, stimme ich dir zu. Ich finde auch Schwarz-Weiß-Fotografie insgesamt besser für so, also ich fotografiere, wenn ich halt so Leute fotografiere, irgendwie so im Alltag quasi, fotografiere ich es immer in Schwarz-Weiß. Mhm. Ich fotografiere es aber gleich auf der Kamera in Schwarz-Weiß, weil ich es ganz, weil ich das mache ich irgendwie lieber, weil ich da dann schon, wenn ich durch die Kamera schaue, finde ich, kann man da besser sehen, wie fällt das Licht jetzt schon ein, wie stelle ich mich, dass der Kontrast, den ich haben will, am besten rauskommt, was du natürlich nachher alles bearbeiten kannst. Mhm. Nur ich habe es nicht so, ich muss echt sagen, ich bin so talentiert, bin ich nicht bei, also ich habe Photoshop theoretisch, aber ich habe es, ich glaube, zweimal versucht und nicht so hinbekommen. Ich habe mich mit Gimp ein bisschen gespielt und dann habe ich so eher so sehr allgemeine Sachen wie Photoscape und Picasa. Oder natürlich
manche Lightroom Sachen. Lightroom ist super. Lightroom ist echt super zum Bearbeiten.
Kannst du mir den Namen schicken?
Lightroom.
Mhm. Ist von Adobe. Lightroom. Ah, okay. Von Adobe. Hast du gekauft, ne?
Ja, gemietet. Aber das ist die leichtere Variante von Photoshop.
Photoshop ist so kompliziert.
Ja, da brauchst du. Es kann halt auch viel mehr. Aber ja. Lightroom ist wirklich so ein Level, von dem kannst du auch dich selbst leicht steigern.
Okay, cool. spannend. Mhm. Ja, deswegen versuche ich aber immer gleich zu fotografieren, wie ich es nachher haben will und nachher nur noch so Feinheiten zu ändern. So gerade, dass der Kontrast ein bisschen ärger wird oder dass manche Sachen ein bisschen aufgehellt werden oder was auch immer.
Ja, ich fotografiere ganz anders.
Ja, ich glaube, da ist jeder ein bisschen
individuell. Ich glaube auch. Aber ich habe es mit ganz vielen Freundinnen gemacht. Witzigerweise, ich kann Männer nicht gut fotografieren. Männer schauen bei mir Fotos immer gleich aus. Immer.
Wirklich?
Ja, ja. Es ist Wahnsinn. Da habe ich auch keine Ideen für Posen.
Okay.
Null. Keine Ahnung warum. Also da bin ich wahnsinnig untalentiert. Frauen kann ich sehr gut fotografieren. Mhm. Und ich habe es auch mit vielen Freundinnen schon gemacht, so richtig 2 Stunden lang fotografieren.
Mhm. Habe ich auch schon.
Und das ist wirklich spannend. Also es ist halt wahnsinnig anstrengend, wenn man Leute so zwingen muss. So, glaub mir, mach das.
Ja, aber ich finde, man merkt schon einen Unterschied. Ich habe auch Freundinnen, die halt von Anfang an sagen, du, nein, danke. So gerade, wenn ich auf Urlaub bin mit Leuten, zwinge ich Leute dann oft so vor einer gewissen Sache zu posieren, so wie ich es haben will.
Ja.
Und da sind sie alle nicht so happy oft damit. Und dann zwinge ich sie und dann sind sie so, oh, wow, was für ein tolles Foto. Und ich so, ja, ich weiß. Aber es gibt auch manche, die sagen, ich finde das komisch, ich mag das nicht. Und die zwinge ich dann auch nicht, weil meistens schauen sie sonst auch steif aus auf dem Foto.
Ich frage mich halt, wenn du als Fotografin arbeitest, ob das nicht wahnsinnig schwierig ist, dass du nicht fotografieren kannst, wie du willst. Sondern da hast du ja jemanden, der sagt, ich möchte von dir diese Fotos haben.
Ja, aber das kommt natürlich an, was du machst. Weil es gibt, ich meine, es gibt dasselbe, bestes Beispiel sind Leute, die Hochzeiten fotografieren. Es gibt diese klassischen Hochzeitsfotos, den Brautstrauß, wie sie in Händen hält und die, wie sie Händchen halten und wie sie sich gerade fertig machen, irgendwie so Nahaufnahmen von Händen und vom Make-up und was auch immer. So. Oder dieses, wo sie im Wald stehen und sich tief in die Augen schauen und solche Sachen. Also diese Klischeebilder, die jeder kennt. Nicht, dass sie nicht schön sind, können ich wunderschön weiß, sein. Wollen. Ja, ja, verstehe ich auch.
Ja.
Es sind so Sachen, die man haben muss. So wie zum Beispiel genauso, dass die mit allen Brautjungfern zusammen oder wo es gibt ja dieses klassische Foto, wo die Braut den Bräutigam so wegzieht von seinen
diese Burschen. Diese Fun-Fotos.
Genau, diese Fun-Fotos. Gibt klassische. Sind wo auch witzig.
Alle springen.
Genau. Sind ja auch ganz lustig. Wobei, im Brautkleid will ich mir das überlegen. Aber sind ja auch ganz lustig. Verstehe ich auch, dass das Leute machen. Aber ich finde, dann kommt es auf die Fotos an, die der Fotograf macht, die nicht so gewünscht sind. Einfach, wo er sich denkt, das passt jetzt gut, die mache ich jetzt. Und da habe ich letztens Fotos gesehen, wo ich mir dachte, das ist halt echt in unterschiedlichen Qualität bei Hochzeitsfotografen. Mhm. Da gibt es manche, die fotografieren halt, was halt voll mein Geschmack ist, muss man dazu sagen. Die fotografieren halt diese echten Momente zwischen Familien und zwischen Braut und Bräutigam und zwischen in der Feier und was auch immer. Und dann gibt es halt welche, die fotografieren halt so diese polierten Fotos und dann halt so Dinge, von denen sie denken, dass das jeder haben will. Oder Dinge, Szenarien und Momente, wo zum Beispiel Leute lachen, aber nicht so umgesetzt, dass die Leute dabei auch wirklich gut ausschauen, sondern einfach halt das Fotografieren, jetzt lachen Leute. Mhm. Und dann gibt es Leute, die da halt einen Moment besser einfangen und dann halt auch es schaffen, dass Leute dabei trotzdem gut ausschauen.
Ich glaube aber tatsächlich, wenn du so eine Hochzeitsfotografie willst, ich glaube, dass du wahrscheinlich 2 Fotografen brauchst.
Ja, ja.
Du brauchst wahrscheinlich einen, der diese klassische Hochzeitsfotografie macht, weil du diese Fotos halt leider, sagen wir es, brauchst oder irgendwann auch haben willst.
Ja.
Und dann jemand, der versteht, Gruppen und wahrzunehmen und sympathisch zu spüren, was sind jetzt Konstellationen.
Und dann auch herumkommentiert.
Der vielleicht auch ein bisschen untertauchen kann, weil genau, diesen Main-Fotografen, den bekommt ja jeder mit, weil der ist permanent um das Brautpaar herum.
Ja.
Und wenn du dann merkst, so, oh, ich bin da im Hintergrund, schaue ich mal lieber irgendwie von meiner Schokoladenseite oder so, spiele Brautpaar die Show oder sowas. Aber wenn der Zweite, der kann dann halt eher sich so durch die Leute mischen, dann kann man halt auch denken, so, die sind auch
ein Gast. Aber halt mit einer Spielreflexkamera, die rumläuft.
Ja, kann ja, auch vorkommen.
Ja, ja, aber nicht, also, Fotografen hat die gesagt schon, ich kann schon sehr gut untertauchen.
Das weil, stimmt, ja.
Wenn Leute vor allem schon irgendwann abschalten und genauso wie man beim Podcast aufnehmen irgendwann vergisst, dass ein Mikrofon mitläuft, vergisst manchmal, dass eine Kamera dabei ist.
Das stimmt schon, ja. Ich glaube, es ist auch, ich meine, ich glaube, Leute, die selber fotografieren, werden kritischer.
Ja.
Also um einiges, ehrlich gesagt, kritischer. Mhm. Ich glaube, ich wäre zum Beispiel so ein grauenhafter Brad Ziller, wenn es zu Fotos kommen wird. Ohne Spaß. Ich glaube, ich wäre da total mühsam für die Fotografen.
Aber du würdest ja schon einen Fotografen suchen, der,
ja, ja,
wo du weißt, der fotografiert, wie du das haben möchtest.
Ja, aber da wäre ich zum Beispiel irrsinnig mühsam. Also,
hast du schon mal eine Hochzeit fotografiert?
Nein.
Ich habe es einmal gemacht für Freunde, nie wieder.
Die haben keine spaßige Arbeit, die tun mir eh leid.
Nein, es ist auch so eine wahnsinnige Verantwortung.
Eben, weil wenn da ein Foto dann, wenn du zum Beispiel irgendeinen Moment verpasst, wo sie unbedingt ein Foto davon haben, kannst du nicht sagen, macht es bitte nochmal und schaut es halt gleich emotional rein.
Nein, was anderes, was ist, wenn du fertig bist, fotografieren, dafür macht zack und die Karte ist hin. Und du hast kein einziges Foto von der Hochzeit.
Ich glaube, viele speichern das gleichzeitig irgendwo.
Ja, aber das sind alles so Sachen, die in dem Moment, du hast eine Verantwortung, ja, dass du die gesamte Feier praktisch widerspiegelst.
Und dass du überhaupt auch alles mitbekommst, weil wenn du irgendeinen Moment verpasst, der zum Beispiel eigentlich, sagen wir mal, kommt auch nicht an, wie groß die Hochzeit ist, aber sagen wir mal, es gibt vielleicht zwei Räume und du kriegst was nicht mit, was im anderen Raum abläuft, ja, und das war eigentlich irgendwas Größeres, wo zum Beispiel irgendwie eine Show hingelegt hat oder einen Flashmob oder was weiß ich was, und du hast davon gar kein Foto, es ist halt auch so, toll.
Obwohl, weiß nicht, heutzutage, ob es nicht eh schon anders ist, weil jeder sein Smartphone zückt und eh
auch. Ja, aber das sind halt nicht die Qualitätsbilder. Teilweise haben Smartphones eine super Qualität, ja, schon. Aber es kommt natürlich darauf an, auch an welchem Zeitpunkt des Abends das ist. Mhm. Weil je nachdem wird das doch ein bisschen verschwommener manchmal schon. Oder Leute sind dann halt auch, manchmal stehen sie auch auf, es gibt ja auch manchmal eine Einlage oder was auch immer, wo nur der Fotograf dann wirklich direkt davor steht.
Mhm, das stimmt, ja. Das stimmt.
Und wenn der halt nicht dort ist, dann hat das halt jeder so von der Seite aufgenommen.
Also das Schlimmste aus der Fotografie, was es gibt, aber das Allerschlimmste, ist Pressefotografie. Also ich habe das ein paar Mal mitgemacht, wo du dann in so einem Pulk am Fotografen stehst. Boah, und das ist brutal.
Ja.
Also was da für Ellbogen, also ich bin wirklich nie ohne Bläuflecken rausgegangen.
Das glaube ich.
Und es ist aber so lächerlich, dass du denkst, derjenige, den du als Pressefotograf fotografieren sollst, will eh, dass du von dem Foto machst. Also da kann jeder auch 3 Sekunden ein Foto machen, der nächste. Also da muss ich nicht davor mir die Kante geben. Ja? Also glaube ich, da ist Hochzeitsfotografie noch ein Dreck dagegen, was da abläuft.
Ja, ich glaube, es ist teilweise nicht der... Teilweise, ich glaube, es kommt darauf an, in welchem Bereich du bist. Mhm. Und dann ist es sicher nicht so lustig. Aber was ich halt irrsinnig spannend finde, sind die Leute, die diese Langzeitprojekte machen. Das gibt es gerade zum Beispiel im Westlicht in der Fotografieausstellung, die jedes Jahr ist, der... Na, wie heißt's?
Ich weiß, was du meinst, die Pressfoto.
Ja, World Press Foto, genau. Da gibt es ja immer wieder so Langzeitprojekte, die dann teilweise wirklich so 10 Jahre oder was auch immer gedauert haben. Ich finde das irrsinnig spannend. Ich meine, die haben dann natürlich eine ganze Geschichte dazu, weil die über die Jahre begleitet haben. Also manchmal sind es 10, manchmal sind es 2, 3 Jahre, wer weiß. Sowas finde ich auch irrsinnig spannend. Wenn Leute sich da so tief mit einem Thema auseinandersetzen, oft ist es ja wirklich politisch relevante Themen, wo sie in irgendwelchen Ländern sind, Konflikte, Kriege, oft sind sie ja bei irgendwelchen Tragödien dabei. Gerade Flugzeugabstürze war, ich glaube, dieses Jahr dabei, da war ein Flugzeugabsturz, da hat der das fotografisch begleitet. Oder irgendwelche Verfolgungen oder die Flüchtlingskrise war ja auch groß, haben sie auch begleitet. Das finde ich auch irrsinnig spannend. Das würde ich aber zum Beispiel nicht können.
Teil 3 unserer Nicht-Best-of-Folge ist The One We Still Think About. Und da gibt es natürlich auch wahnsinnig, wahnsinnig viele Sachen, die uns unsere Gäste erzählt haben, die uns noch immer im Gedächtnis geblieben sind. Und wir haben uns mal 2 rausgepickt. Es gibt ja oft, oder zumindest in meinem Umfeld gab es diese Diskussion oft, Kirche versus Glaube. Also dass Kirche nicht unbedingt, wenn man in der Kirche ist, dann ist man nicht zwangsläufig gläubig und man kann aber auch gläubig sein, ohne in die Kirche zu gehen. Wie siehst du das? Siehst du da eine Linie, wo du sagst, ab da ist es Glaube, ab da ist es Kirche? Oder?
Nein, also im besten Fall ergänzt er sich gegenseitig natürlich. Aber es gibt natürlich keine Kirche ohne Glaube. Ne? Aber es gibt auch einen Punkt, wo der Glaube ohne Kirche nicht mehr funktioniert. Der Glaube ist ja so eine Bewegung des Vertrauens. Wenn man es bewegt, dann ist es lebendig. Und Glaube braucht diese Lebendigkeit im Austausch mit anderen. Glaube braucht die Erzählung, wie ich das wahrnehme, wie ich das sehe. Glaube braucht das sich reiben am Nächsten. Glaube braucht dieses Reifen an einer Hürde, an einer Herausforderung. Und das kannst du nur erfahren und erleben im Austausch mit anderen. Wenn du immer nur für dich im stillen Kämmerchen sitzt, dann werden dich die Fragen, die dich bewegen, irgendwann einmal langweilen, weil du halt nicht weiterkommst. Oder du stellst sie dir gar nicht mehr, weil von außen nichts dazukommt. Insofern glaube ich, dass der Glaube an sich bis zu einem gewissen Grad alleine und für sich und ohne Gemeinschaft, ohne Kirche auskommt. Aber irgendwo ist dann der Punkt erreicht, wo es nicht mehr weitergeht. Und der Glaube, der nicht lebendig ist, ist halt, ich würde nicht sagen, ein toter Glaube, aber es ist ein steckengebliebener Glaube. Und schade drum, echt schade drum dann eigentlich.
Glaubst du, ist es dann liegt, dass manche auch nicht den richtigen Ort finden oder die richtige Institution, wo sie da eben sich austauschen können?
Ja, oder halt manche einfach vielleicht sogar tatsächlich halt das Pech haben, niemanden zu treffen, der ihnen da einen Impuls gibt oder ihnen was sagt, wo sie sagen, oh, wo dann die Ohren spitzen, ne, und die Augen zum Glitzern anfangen und sagen, wie, ist echt jetzt so oder echt so kann man das sehen? Aber boah, Wahnsinn, habe ich noch nie so wahrgenommen. Das ist auch ein Stück weit Verantwortung abgeben. Was? Natürlich habe ich den Auftrag, jeden Sonntag das Wort Gottes zu verkündigen, aber ich habe jetzt an mich nicht den Anspruch, dass ich damit die Welt irgendwie rette. Oder dass die, die da sind und die das hören, von dem total beeindruckt sind, weil ich gebe diese Verantwortung ein Stück weit ab. Also als gläubiger Mensch reicht nicht damit, dass das meiste bei Gott liegt und dass er das schon tun wird, wenn es ihm gefällt. Ja? Und dass vielleicht sogar meine Hauptaufgabe als Pfarrer es ist, ihm dabei möglichst wenig im Weg zu stehen.
Auch ein interessanter Ansatz.
Insofern habe ich zum Begriff Verantwortung eben so ein ambivalentes Verhältnis. Ja? Klar, es ist meine Aufgabe, mich hinzusetzen, mit Ernsthaftigkeit und mit aller Gewissenhaftigkeit mich mit diesen Texten, mit dieser Botschaft zu beschäftigen und sie für andere so auszulegen, dass da irgendwas in ihr Herz fällt, wo es aufgehen kann als kleiner Samenkorn. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es.
Also damit der Gedanke mal da ist, oder?
Ja, aber nein, im Großen und Ganzen ist es einfach Gottes auch Sache. Es ist sein Ding. Es ist so ein bisschen wie die Arbeit im Gefängnis für mich. Ich gehe ins Gefängnis und besuche dort Menschen, ob die jetzt evangelisch sind oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle.
Echt? Also ist das
Nein, ich bin dann dort und irgendwer sagt, hey, da gibt's jemanden, der könnte dich besuchen. Und dann sagt er, okay, passt, das mache ich. Aber das muss jetzt kein evangelischer sein.
Okay.
Und den besuche ich dann. Und es ist jetzt zum Beispiel nicht meine Verantwortung, dass ich da hingehe und dass das ein gutes Gespräch im Sinne von, da geht es um was. Sondern ich gehe da hin und ich darf dort ganz naiv sein, so begreife ich das für mich. Und wenn der mir da gegenüber sitzt, sich dafür entscheidet, mich jetzt da stundenlang anzulügen, weil er mir halt irgendwelche Geschichten drucken will, weil er glaubt, das ist jetzt wichtig oder das ist lustig, dann ist das okay. Ja? Ich gehe da hin und bringe meine Zeit mit, bringe meine Aufmerksamkeit mit. Das ist für mich also ein Stück meine Verantwortung und zugleich meine Verantwortungslosigkeit unter Anführungszeichen, weil ich halt einfach, das ist nicht meine Aufgabe, dort Wahrheit ans Licht zu bringen oder in Wahrhaftigkeit mit jemandem zu sprechen, sondern ich bin dort und mache mir das an. Meine Zeit ist geschenkt und meine Beziehungsoffenheit, meine Freundschaft ein Stück weit. Und was dabei rauskommt, das ist nicht in meiner Verantwortung. Ne? Das liegt beim Gegenüber. Und wenn nichts dabei rauskommt, kommt eben nichts dabei raus. Ne?
Wir waren in London, wir wollten eigentlich fortgehen. Und wir haben so angefangen, über Menstruation zu reden, über Sachen, die man eigentlich nicht so, also Menstruation ist jetzt schon in aller Munde, aber halt Masturbation oder verschiedene Sachen, Frauen unterhalten sich halt nicht wirklich darüber. Also Tabus werden auch vor Freundinnen dann angesprochen, weil man Angst hat, dass die andere dann verlegen sein könnte. Und irgendwie aus diesem Gespräch heraus, wo wir über Sachen geredet haben, die eigentlich mega wichtig sind, dass man darüber redet, die aber leider Tabus sind, über die man nicht reden darf als Frau. Über die Motivation haben wir eigentlich gesagt, hey, es ist urwichtig, dass Frauen auch über Sachen reden, die gesellschaftliche Tabus sind. Dass wir Sachen ansprechen, dass wir nicht mehr wegschauen, wenn ungerechte Sachen passieren.
Wie war so der Prozess von dem, was du gerade erzählt hast, wir haben halt drüber geredet und bis hin zum, wir haben jetzt den Blog und der steht und so schaut er aus. Weil ich stelle mir vor, dass das schon ein gewisser Prozess war. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, eben wie du gesagt hast, es ist mit vielen Tabuthemen auch verbunden, wo man schon einmal über den eigenen Schatten springen muss.
Ja, das war irgendwie, also es war das erste Mal Thema, wir haben darüber gesprochen. Irgendwie ist das öfter so, dass man halt in so Gruppen was bespricht und sagt, hey, da müssen wir eigentlich was machen, da müssen wir eigentlich was machen. Aber dann am nächsten Tag, wenn wir nachher davor vielleicht auch noch eine Flasche Wein getrunken haben, so wie wir, bist du mir am nächsten Tag und denkst du so, mei, gestern haben wir wieder Weltherrschaftspläne geschmiedet, wie wir die Welt an uns reißen. Und heute denkst du so, okay, das werden wir wahrscheinlich eh nie machen. Und so war das eigentlich nach London irgendwie auch. Wir haben danach nur kurz darüber geredet, aber wir haben nicht wirklich, es war irgendwie klar, dass es so untergehen wird in den nächsten paar Monaten. Und das war nicht wirklich das Ausschlaggebende, aber dann ist auch das passiert mit der Sigi Maurer. Und da haben wir dann wieder mal drüber geredet und da war es eigentlich so, da habe ich mir dann eigentlich gedacht, okay, wisst ihr was, jetzt ist die Zeit, das zu machen.
Und dann habe ich alle Mädels drei nach angerufen und gesagt, du, jetzt machen wir das. Und alle waren so, was, wirklich, jetzt machen wir das? Und ich so, ja, jetzt machen wir das. Und das ist dann irgendwie alles recht schnell gegangen, dass wir die Webseite aufgesetzt haben, dass wir Leute angeschrieben haben, dass wir die Gründungsfeier gemacht haben, dass wir das Statut geschrieben haben. Wir haben das eigentlich innerhalb von einem Monat circa aufgestellt und gemacht. Aber ich glaube, das ist auch mit solchen Sachen, dass wenn man es nicht nimmt, wenn es ist, und wenn man die Chance nicht ergreift und wenn man es wegräumt, dann wird man es nicht machen.
Das stimmt.
Und man muss sie dann halt einmal aufraffen. Man muss dann halt sagen, jetzt passiert's.
Ja. Und was wären so Tipps für andere, wenn du sagst, okay, es hat jemand eine Idee, was sind so die Learnings, die du jetzt hast, wo du sagst, wenn ihr das macht, macht das vielleicht nicht oder das schon?
So, also für mich ist ein Learning gewesen, dass man sich nicht entmutigen lassen soll. Das ist das Erste, wenn man eine Idee hat. Weil ich glaube, viele Leute glauben, Leute haben wahnsinnige Ideen und dann machen sie das halt. Ich glaube, viele Leute haben gute Ideen und dann machen sie das halt nicht. Wo ich einem Freund von mir das erste Mal erzählt habe, dass sie gern diesen feministischen Blog machen würde, das war bevor wir Viva La Vulva gegründet haben, hat der Freund zu mir gesagt, das war wirklich ein guter Freund. Und dann so, du, wenn du das machen willst, schreib doch lieber zuerst einmal für einen feministischen Blog. Und dann wirst du sehen, ob dir das überhaupt gefällt und dann kannst du weiterschauen. Weil es irgendwie schon so ein Riesenschritt war. Und dann habe ich mir gedacht, ist eigentlich eine gute Idee, das werde ich machen. Und dann ist einfach wirklich Wochen und Monate lang nichts passiert. Mhm. Weil ich einfach nicht die Motivation gehabt habe. Weil ich gewusst habe, wenn ich einen Blog schreibe für irgendein Magazin, dass das halt nicht das ist, was mir im Herzen liegt. Dass das nicht meine Idee ist.
Mhm.
Daraus habe ich eigentlich gelernt, dass manchmal, wenn man eine wahnsinnige Idee hat, dass es cool ist und richtig, die zu verfolgen. Und noch viel besser, wenn du Wegbegleiterinnen hast, die von der gleichen Idee angetan sind. Die sagen, hey, ich finde die Idee auch gut, lass uns das gemeinsam machen. Mhm. Und wenn wir mit mehreren Leuten darüber geredet haben und wirklich alle an einen Strang zählen, dann funktionieren solche Ideen. Und Viva La Vulva lebt ja eigentlich auch von dem. Also unsere Plattform lebt davon, dass Leute Gastbeiträge schreiben. Dass Menschen sie austauschen. Für uns war immer klar, Viva La Vulva soll in erster Linie so sein, dass Leute sagen, sie können ihre eigene Art von Feminismus dort ausdrücken. Wir sind nicht die echten Feministinnen, die alles bestimmen, sondern Feminismus hat viele Farben, viele Facetten, viele Meinungen. Feminismus ist keine homogene Bewegung. Und anstatt, dass wir uns teilen lassen als Bewegung, sollen wir besser diese Vielfalt nutzen. Und das war eigentlich die Idee von dem Blog, also von den Gastbeiträgen, von der Plattform, dass halt Leute sagen können, hey, du, ich glaube aber das. Und dass es okay ist. Dass nicht für alle Feminismus das Gleiche ist.